Und auch heute Morgen, der Jesus, der liebte ganz einfach die Menschen. Der sah die Einzelnen, der sah der kleine Zachäus im Baum, alles Leute umherum. Da sitzt dieser kleine Mann, der alte Schlitzohr, ja, und sagt, Zachäus, komm runter, ich will bei dir sein. Und er sieht uns, Gott sieht uns, das ist etwas Herrliches, eine unfassbare Größe, sieht er uns. Und eigentlich so wie Gott uns sieht, so klein wie wir sind im Vergleich zu ihm, dieses Unfassbare, so ist es auch wichtig, dass wir Gott sehen, so wie er ist. Und das Interessante, ich hatte gerade heute Morgen noch die Jesaja 6 einmal nachgesucht, weil Joe auch gesagt hat, etwas von der Sicht, wenn wir Sicht in den Himmel haben, und eigentlich wird in der Bibel uns immer mal wieder so eine Sicht in den Himmel, mehr oder weniger, Paulus sagt, er war im dritten Himmel und redet auch von Paradies und er sieht Dinge, die unaussprechlich waren. Und der alte Johannes in Offenbarungen, wenn er so eine Sicht bekommt von Jesus, gehen die ganze Fernkasse als du Schlotter und er hat gar keine Kraft mehr zu stehen durch diesen ja, Offenbarung, diese Sicht in die Ewigkeit hinein. Und in Jesaja 6, wenn Jesaja dann ja auch einen Blick in den Himmel bekommt, so dass er etwas von Gott sehen kann. Wir wissen, dass er nie ganz Gott gesehen hat, weil die Bibel sagt, uns hat noch nie ein Mensch Gott ganz gesehen. Da ist er, es wird auch genau in Zeit genannt, in Jesaja 6. Da sagt der Jesaja, und im Jahr, das ist Vers 1, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einen hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel, so diese Ranze von dieser Herrlichkeit Gottes. Und er muss das in menschliche Wort erfassen. Und sagt, dass nur dieses Rand von Gottes Herrlichkeit, von seinem Saum, die füllte schon da ganzen Tempel. Und dann seht ihr, Seraphim standen über ihm. Und Seraphim, das waren Engelwesen. Und das Afim, das ist vom Hebräischen, vom Feuer, die waren so wie geläutert und wie strahlend waren die. Und sie waren um Gott, ja. Und Jesaja sieht das so. Und an jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckte sie ihre Antlitz. Muss man überlegen, diese heilige, unfassbare Wesen, sie decken ihr Antlitz mit zwei von diesen Flügeln. Ja. Und zwei Flügel, die decken auch ihre Füße, so wie wir es hier lesen. Ja, sie standen über ihm. An jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckte sie ihre Antlitz, mit zwei deckte sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Ja, das können, wenn wir so das versuchen vorzustellen, kriegen wir ganz komische Bilder. Es muss gewaltig beeindruckend sein. Und ich denke so, ich habe mal einen Bibellehrer darüber gehört und er sagt, eigentlich das Bedecken von Gesicht und Füße, das ist ein Zeichen von Ehrerbietung, von Demut und sich neigen. Ja, diese gewaltigen Wesen, sie neigen sich vor Gott. Ne? Und das machen sie mit den Flügeln, die vor ihr Angesicht kommen und vor ihre Füße. Sie bedecken sich vor Gott und sie verneigen sich vor Gott. Und zwei Flügel benutzen sie, ja, um zu fliegen, um sich zu bewegen. Und ich fand das eigentlich eine sehr schöne Interpretation, dass das wie ist, in unser tiefster Herz sollen wir vielleicht zwei Drittel, ja, als unsere Grundhaltung, nicht an Dienst und an Aktivität, ja, als erstes, sondern zwei Drittel, wenn man das so sagen will, von unserer Herzenshaltung, von unserer Ausrichtung, erst in Anbetung, Gott gegenüber, in Demut und in Anerkennung, in tiefste Dankbarkeit und zu ihm das haben und dann von daraus kommt das Fliegen, das Dienen, ne? Und das ist etwas, ich glaube, das ist ein herrliches, herrliches Bild und das ist auch so schön. Und wenn Sabine es heute Morgen so gesagt hat, was der Herr Jesus gesagt hat, so seine Hand abzuhacken, so, dann hört sich das eher sehr hart an. Aber die Heiligkeit Gottes ist doch ein herrliches Geschenk, dass wir dazugehören dürfen und dass der Heilige Geist in uns kommt und dass er uns gerade helfen will, weil die Bibel sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Und er schenkt uns seine Heiligkeit. Das ist ein Geschenk, aber es ist gewaltig. Und es ist nur durch den Herrn Jesus ist das auch möglich gemacht. Und darum glaube ich, dass wir gerade in unserer Ausrichtung, in der Gesellschaft so oder in einer Welt, die so materialistisch ist und die so an uns zieht in alle anderen Richtungen, dass wir wirklich diese innere Haltung erst wirklich auf Gott, unsere innere Ausrichtung haben in allem, was wir tun. Ich sage das Gott eigentlich oft: Herr, ich möchte zusammen mit dir denken, zusammen mit dir sehen, zusammen mit dir Sache überlegen, Entscheidungen treffen. Ach Jochen, das ist wunderbar, du, ganz herzlichen Dank. Mit dir zusammen entscheiden treffen, und das ist etwas sehr Schönes. Und wenn man dann spürt, dass da noch Spinnenweben auf dem Fenster sind, dann ist das nicht bedrohlich, sondern ist es was befreiend. Denn wenn sie weg sind, dann ist der Durchblick immer besser, oder? Ja? Und das ist doch gerade schön. Und ich musste so heute denken, wenn man älter wird, dann die Bibel sagt, die alte Johannes sagt, die Älteren, sie kennen den Vater. Und eigentlich ist das doch gerade schön. Früher fand ich das immer so mehr bedrohlich, mal richtig ehrlich zu reden vor Gott, weil ich hatte immer mehr das Gefühl, ich muss da erst selbst was ein bisschen basteln, bevor ich das richtig mache, ne, dass ich dann zu ihm kommen kann. Und heute verstehe ich viel besser, wenn ich entdecke, dass die Scheibe noch nicht richtig sauber ist, ist das gar nicht bedrohlich, sondern kann ich zu ihm gehen, Herr, irgendwie habe ich ein Problem, die Scheibe kriege ich nicht da nicht sauber. Bitte helf mir. Und das ist doch eine herrliche Sache. Und manche Dinge, da haben wir ganz einfach, weil unsere Seele ist, ist manchmal wie ein tückisches Ding. Der will mal links rum, mal rechts rum, weißt du was, ja. Und wir können dann so vor Gott bringen und sagen, Herr, hier habe ich Schwierigkeiten, bitte helfe du mir, komm hinein und verändere das. Und meine Erfahrung ist, dass wir es manchmal ganz so gehen, aber meistens, dass Gott irgendwas in dir anfängt. Und auf einmal fängst du an, anders zu denken, du fängst Menschen anders zu sehen, du fängst an, dich selbst anders zu sehen. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über uns selbst, die Wahrheit über was Gnade ist, die Wahrheit über was Gott gefällt und wie nicht, die Wahrheit über wie wir mit dem Gesetz umgehen sollen, alles, er will uns in allem helfen. Das Evangelium heißt eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft und keine Drohbotschaft. Amen. So, das heißt, wenn wir Dinge haben, die nicht in Ordnung sind, dass da Hoffnung ist, dass da Befreiung ist, dass da Hilfe ist. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und das Finstere, das kommt immer. Das sehen wir in der Welt. Wir sehen, dass die Krieg, all die Dinge, die uns Sorgen machen möchte, die wirtschaftliche Lage und so weiter. Aber wie schön ist es, wenn wir gelernt haben, als Erster auf Gott zu sehen. Und ich kann euch einigen sagen, Gott ist mit nichts überfordert. Mit nichts. Mit nichts. Alles ist auch nicht, was er... Und auch die schrecklichen Dinge nicht, die wir sagen... Und natürlich, wir wollen am liebsten, dass es uns alles gut geht. Aber wir haben keine Verheißung, dass dieses Leben nur einfach ist. Uns wird selbst gesagt, uns ist ein Kampf bestimmt. Stimmt's? Ja, so, da ist Widerstand und wir haben auf ihn gesungen, er hat keinen Gegner. Ich muss über diese Dinge, ich bin mir eigentlich immer darauf bewusst sein, was ich rede. Ich glaube, es ist auch wichtig. Ich mache gerne Spaß, versuche immer auf Gott zu hören. Auf den Spaß erlaubt es nicht. Ja, aber... Wenn ich etwas sagen möchte, und dann habe ich gedacht, ja, aber Gott hat doch viele Gegner. Ja, du hast keine Gegner, haben wir gesungen. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, vielleicht muss man sagen, im Boxen, wenn man Tyson Fury mit 2,13 Meter ist, glaube ich, ja, wenn ich gegen den boxen würde, dann wäre ich für ihn kein Gegner. Vielleicht muss man das so sehen. Ja? Und so, Gott hat schon Gegner, aber in seinem Vergleich sind es keine Gegner. Amen. Ja. So, wir haben Widerstände, aber es kommt kein Widerstand, der größer ist als die Gnade Gottes. Und das ist etwas, was herrlich ist. Und ganz praktisch in unserem Alltag ist das so, wenn wir mit Süchte, wenn wir mit Dingen kämpfen, wenn wir mit Verletzungen kämpfen, mit Dingen, die uns wirklich schwer sind, runterziehen wollen, dann dürfen wir wissen, dass es gibt eine Gnade, die mir die hierdurch helfen will. Amen. Und das fängt immer an mit Glaube. Und in dem Psalm 95, da sagt, dass wir sind Gottes Schafe. Und der Psalmist, der will uns, da gibt uns, glaube ich, auch Rat, wie wir in so eine Festigkeit, in eine Ruhe hineinkommen können, die Gott eigentlich für uns bereitet hat, in allem. Ich glaube nicht, dass Jesus jemals gestresst war, also nur in dem Moment, wo er unsere Sünde auf sich nahm. Das war so schön. Aber ich glaube, glaubt ihr, dass Jesus auf einmal so durch die Gegend rennt? Was ist nun? Also ich glaube, ich kann das sehen, das Bild nirgendwo, denn er wusste, sein Leben ist in der Hand vom Vater. Und ich glaube, ich habe auch die Neigung, dann können sie erst die Dinge, die kommen ja auf einem zu und dann ist man wupp und dann wird man, ist man besorgt und denkt, was geschieht. Aber wenn wir uns darauf besinnen, dass wir von Gott, dass er besorgt ist um uns, dass er uns liebt und dass er wie ein guter Hirte ist. Und in dem Psalm sagt es, dann geschieht auch etwas in uns. Und ich lese mal diesen Psalm so mal durch. Bin ich zu laut oder sind meine Hörgeräte so laut? Alles gut. So. Kommt herzu, das ist Vers 95, kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jausten dem Hort unseres Heils. So, das ist schon mal gar nicht, das hat mit Begeisterung zu tun. Stimmt doch, ne? So zu jausten für Gott und so. Und manchmal dann könnte ich mich so fühlen, ich könnte alles in der Luft schwingen, weil Gott ist so wunderbar. Und weißt du, was es ist, wenn es heißt, kommt uns raus, lass uns danke vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König und alle Götter. So, wir machen nicht eine Begeisterung, weil wir uns selbst ankurbeln. Und wir loben nicht Gott, weil wir uns ankurbeln, sondern wir loben ihn, weil er ein großer Gott ist. Wir sehen ihn, ja, und desto besser wir ihn sehen, desto mehr begeistert sind wir. Und da könnten wir selbst jauchzen, auch aus Westfalen. Ja? Warum? Weil wir ihn sehen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir immer mehr eine Offenbarung kriegen von wie Gott ist. Und da können wir ganz einfach beten, weil ich finde es erstaunlich. Du wirst auch die Erfahrung gemacht haben, Klaus, du kannst Dinge wissen. Aber erst nach Jahren verstehst du es ein bisschen. Ne? Und das sind Dinge, die manchmal müssen wir erbeten, wenn wir sie nicht verstehen. Sagen, Herr, hilf mir, dass ich es verstehe. Und dann bewirkt das noch. So, dann sagt Herr, denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, ich finde das herrlich, und die Höhe der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Na, dieses, ich weiß nicht, wenn Leute nicht am Wunder glauben, ich sage mal öfters, du, von mir ist die ganze Schöpfung ein Wunder. Wenn ich einen Baum sehe, ist das ein Wunder. Ja, wenn ich sehe, wie das Laub nun so richtig wunderschön wird, die Nährstoffe rausgehen, weil der Baum genau die Temperatur gemessen hat, weil er die Tageslänge, das Licht gemessen hat und so. Die Bäume wissen, dass der Winter kommt. Ist das nicht ein Wunder? Ja, die machen das alles. Und man hat noch nirgendwo ein Gehirn in einem Baum gefunden. Nee, unser Schöpfer hat sie wunderbar programmiert. So kannst du die ganze Schöpfung sehen. Selbst in der Sünde hinein hat Gott in Ordnung geschenkt, dass es weitergeht. Es gibt eine Schlange, das hatten wir vor kurzem gesehen, da hat an der einen Seite hatte 7 Zähne und der andere 11. Ne? Und hat die Schnauze krumm. Weißt du, warum die das hat? So kann er die Schnecke aus dem Schneckenhaus rausziehen. Ja? Ja, das kann man mit keiner Evolution erklären, sondern ich kann nur sagen, Gott danke, dass mitten in der Sünde, mit dem Tod und so weiter, hast du ein System geschafft, das du bestimmen wirst, wenn das Ende der Welt ist, wie alles läuft. Es wird nicht die Sünde das bestimmen, sondern unser Gott, der darüber steht, wird das bestimmen. Amen. Das sind Wunder, das sind herrlich. Ja? Erstaunlich, ich sage das nun so leicht, ich habe lange damit rumgekämpft, um das einen Platz geben zu können. Da habe ich auch vor gebetet, Gott, hilf mir bitte zu verstehen. Ich sehe die Sünde, ich sehe die Tod und so, es ist alles so viel Schlechtes, aber es funktioniert irgendwie super ineinander. Wie kann das sein? Und ich weiß noch gut, wo mir Gott die Antwort gegeben hat. Es war ein Teich in der Drostetanne, ist ein Teich. Und ich stand da und ich habe lange mit diesem Problem. Gott nimmt uns ernst, weil es heißt hier, wir sind dann ein Stückchen weiter drin, dass wir die Schafe seiner Hand sind. Er kennt uns und er kennt die Bedürfnisse und er weiß, was ich ehrlich meine. Du, wenn wir von ganzem Herzen ehrlich vor Gott sind, auch mit unserer Frust und so weiter, das findet es nicht schlimm, denn möchte das hören. Und ich habe da wirklich mit gekämpft, weil ich auch mit Biologie, ich denke gerne darüber nach und habe gesehen, wie gewaltig passt das zusammen. Und das aber nur, weil es stirbt. Wenn die Bäume, die könnten gar nicht leben, wenn das Laub nicht runterfallen, wenn andere nicht sterben würde und so weiter, würde kein Humusschicht sich bauen, würde keine Minerale umgesetzt werden, sie könnte keine, die ganze Photosynthese könnte gar nicht stattfinden. Das ist nur, weil gestorben wird und wieder Leben kommt. Und wir wissen, dass am Anfang der Tod nicht war. Und da hat Gott mir irgendwann, ich weiß noch, ich habe da richtig mit gerungen, innerlich. Andere wird vielleicht nie drüber nachdenken, aber du hast Probleme, da würde ich nie drüber nachdenken. Wir sind sehr unterschiedlich, stimmt? Ja? Und ich war bei diesem Teich und auf einmal zeigte Gott mir das. Er sagt, ich bin es, der bestimmt, wenn alle Zeiten sind und ich habe in die Sünde das habe ich so angepasst, dass ich der Bestimmende bin und nicht die Sünde selbst wird sich zerstören, sondern ich werde die Zeit stellen und darum passt das wunderbar, so wie es nun ist. Unser Gott ist unfassbar groß und er hat alles unter Kontrolle und vieles verstehe ich nicht, haben wir auch gesungen, aber wir dürfen voller Zuversicht sein, wenn wir zu ihm gehören und in der Herr Jesus ist alle Weisheit verborgen, alles was wir brauchen, ist durch ihn zu uns gekommen. Amen. Und der Glaube sagt so etwas, wenn er auch noch nichts sieht. So, wenn ich zu schnell rede, aber ich glaube, ich rede nicht so schnell. Ne? Das geht noch. Ne? Gut. Das ist immer das Vorteil, wenn man nicht so viel ist, dann kann man sich gegenseitig auch mal was sagen, dass nicht nur der Prediger die ganze Zeit laut das Wort führt. So, wenn ihr eine Frage habt, wenn ich was gesagt habe, was unverständlich ist, könnt ihr gerne mit ihm nachfragen. Oh, da. So. Psalm 95. Denn seines, das habe ich schon gelesen, ist mir und hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Und dann sagt er, komm, lasst uns anbeten und knien und niederfallen von dem Herrn, der uns gemacht hat. Eigentlich wie diese in Jesaja 6, diese Engelswesen, eigentlich gemacht haben, sagt der Psalmist, hey, ihr sollt das auch machen. Ja? Ihr sollt euch auch vor Gott dort niedergehen. Ich mache das ab und zu mal. Das ist nicht eine äußere Sache. Das ist etwas, was vom Herz kommen kann, dass man wirklich vor Gott auf seine Knie geht und sich vor Gott verneigt, so, das ist auch, der Körper kann auch solche Dinge zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, aber es soll von Herzen kommen. Ich sehe noch mal so, das hat mich wirklich traurig gemacht. Ihr kennt ihn gar nicht. Ich nenne den Namen auch nicht, aber jedenfalls einer. Und ich habe mit ihm über Jesus geredet und nein, ich glaube, dass ein Kilo Rindfleisch eine gute Suppe gibt, so ungefähr. Ne? Ich habe gesagt, immer wenn du das mit deinen Glaubenfähigkeiten machst, dann ist es, wenn du deinen Kopf benutzt, das Gummihammer. Ne? Die hast du auch nicht, das Gummihammer eigentlich, sondern da sollst du mit nachdenken. Und wenn der Glaube nur dahin geht, dass ein Kilo Fleisch eine gute Suppe macht, dann weißt du nicht, was Gott dir gegeben hat, die Fähigkeit zu glauben. Ne? Das ist etwas für Menschen einzigartig. Ja, aber dann war er auf einer Beerdigung, da habe ich ihn gesehen und da hat er sich doch gekniet, weil das alle gemacht haben. Ich habe es nicht gemacht, weil ich kannte mich mit dieser Gewohnheit nicht aus. Und ja, das sind nur äußere Dinge und Gott ist nicht interessiert an äußere Dinge. Das Herz, aber wenn wir von Herzen das machen, komm, lass uns anbeten und knie und niederfallen vom Herrn, der uns gemacht hat. So diese Abhängigkeit zu Gott hin. Und das ist ein, dass wir dich zum Ausdruck bringen. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Das ist doch irgendwie so, die Schafe. Die Leute haben da gerade ein Bild vor Auge gehabt. Wir müssen uns das, aber die haben die ganz einfach gesehen. Das waren meistens auch diese Hirte, waren nicht sehr angesehen. Das waren eigentlich mehr so, ja, die Leute, die da draußen waren und nicht, wie wir heute vielleicht sagen, die Gebildeten oder die Fachwerker, sondern ungebildete Leute, die waren da draußen. Jesus, wenn Jesus geboren wird, sind auch die Hirte einfach die Ersten, die das mitkriegen. Und sie haben dieses Bild von den Schafen, aber auch dieses Bild der Fürsorge. Und dann sagt wir, dass das Gott, wir sind das Volk seiner Weide. Er führt uns auf seine, in den Herrn Jesus, auf seine Gnade, auf, in seine Wahrheit. Und diese unterschiedlichen Schafe mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die werden von Gott gesehen. Und dann sehen wir, wie das Vers weitergeht. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, So, wie wichtig ist das, wenn wir als seine Schafe auf der Hirte hören? Und das ist eine Entscheidung, ob man hören kann oder nicht. Guck mal, ich kann ein Hörgerät rausziehen. Oh ja, dann höre ich tatsächlich gleich anders. Ja, ist meine Entscheidung, ob ich reinstecke oder nicht. Stimmt? Ja? Und es ist auch eine Entscheidung, ob ich zwei Finger in Ohr tue. So, wenn nun einer redet, ja, da sehe ich nur seinen Mund bewegen, aber ich weiß nicht, was er sagt. Ich habe die Ohren richtig dicht gehalten. Ja? Das sind alles Entscheidungen, die ich treffe. Stimmt? Stimmt?
Ja, ja. Ich glaube, du hörst uns nicht. Ja.
Gut. Dann tue ich die Gehörgeräte mal wieder drin. Dann höre ich wieder was besser. Und wir sehen, Gott will uns leiten wie eine Hirte seine Schafe. Und jeder Einzelne, im Allem, und die Schafe liefen durch, die gingen Halbwüste, die wurden nach Wiese geführt und so weiter. Er will leiten und führen. Und dann sagt er, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wollt, und ich glaube, so, dass das nicht nur in dem Alttestamentlichen, in diesem Lobpreis, den Aufruf zur Anbetung, aber auch zu Gehorsam, das ist nicht nur eine alttestamentliche Sache, die wir uns, sag mal, von damals mit schönen Bildern vorstellen können. Sie ist höchst aktuell, weil diesen gleichen Bibelvers, die kommen wir auch in Hebräer zurück. Dann, er sagt, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, so dieser herrliche Gott, wo wir angerufen sind, ihm zu anbeten, wie er ist und was er tut, der besorgt ist um uns, davon sorgen wir, dann ist eine Reaktion von uns gefragt. Ja? Und guck mal, wenn ich Klaus was geben will, mein Portemonnaie, so, das ist hier natürlich nur ein Beispiel, dass ich Zeuge habe, das ist nur als Beispiel, weil ich kenne den, sonst kriege ich es nicht zurück. Ne? So, aber wenn ich ihm das anbiete, dann muss er eine Entscheidung treffen. Stimmt's? Ob er das macht oder nicht. Ja? Ob er das annimmt oder nicht. Und wenn Gott etwas zu uns sagt, wir sind nach seinem Bilde geschaffen, wir sind Menschen, die Ja und Nein sagen können, auch als wiedergeborene Christen sind wir Kinder Gottes. Wir können aber auch uns entscheiden, wenn er redet, nicht hinzuhören. Stimmt? Ja? Und Klaus hat nur den Portemonnaie bekommen, weil er gesagt hat, ich entscheide, was zu tun. Wenn er auf den Boden gefallen. Ist nichts. Und so ist es mit der Gnade. Die Bibel sagt, wir können Gnade unbenutzt lassen. In Hebräer 12 heißt es, dass wir durch Bitterkeit Gnade unbenutzt lassen können. Oder durch Unglaube. Und darum ist es wichtig, dass wir verstehen, wir tragen eine Verantwortung. Die Initiative geht von Gott aus. Warum habe ich hier ein Kabel und da ein Kabel? Aber okay. Besser mehr Kabel als kein Kabel. Ne? Ja. Das muss ich schnell ändern, Jochen. Ich komme mal bei dir vorbei. So, aber dann ist es so, da ist das sehr wichtig. Und hier sagt er, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste. So, eigentlich ist das wie so eine Rede Gottes. Und wir lesen mal so, nicht, dass wir uns da ein bisschen aus dem Unterricht rauslaufen, ja. Gucken wir mal eben, was der Hebräerbrief schreibt. Und da lesen wir genau das. Das geht darum, geht es um in Gnade zu leben, auf Gott zu hören. Und da heißt es in Hebräer 3, Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht. Gott ist ein redender Gott. Er leitet uns, ob wir klein oder groß, alt oder jung sind. Und wir brauchen das im Leben, weil ein Hirte sind seine Schafe nicht egal. So, er leitet und führt uns auf unterschiedlichste Art. Wir verstehen Gottes Stimme auf unterschiedlichste Art. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. So, und dann sagt Gott, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatte doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Ja, um die Sache ein bisschen so näher zu gehen, müsste man eigentlich in den Mosebrief sehen. Da ging es eigentlich darum, dass sie davor hat es in 2. Mose, Vers oder in Kapitel 16, haben die wunderbare Versorgung erlebt. Die hatten Hunger und dann kamen Wachteln und Manna vom Himmel, so Brot und Fleisch reichlich. Ein Kapitel später haben sie kein Wasser und was machen sie? Sie sind an Rumjammern und sie sagen nicht, Herr, danke, du hast damals für uns gesorgt, du wirst nun auch für uns sorgen, sondern sie wollten bald Mose steinigen und so weiter. Und ich habe das nochmal durchgelesen, dass auch in einer anderen Situation, wo das hier heißt, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatte doch mein Werk gesehen. 40 Jahre lang war dieses Volk mir zuwider. So 40 Jahre lang hatte Gott mit denen zu tun und mit Leuten zu tun, die eigentlich so viel Grund hatten, ihm zu vertrauen, aber es nicht gemacht haben. Einmal, wo das Wasser aus dem Felsen kommen sollte und dann wollte es eigentlich schon Mose steinigen oder sich richtig keine Glaube, sondern Rebellion geäußert. Und dann in diese Situation in Massa, so das war bei Meribah mit dem Wasser, und wie in Massa, da war das so, dass sie eigentlich kurz davor standen, das Land Kanaan, was verheißen war, was Gott schon ganz lange verheißen hat, da standen sie vor, um reinzugehen, und sie sind nicht reingegangen, sie haben gesagt, nein, das können wir nicht. Und Kaleb und Josua, den wollten sie bald steinigen, weil die hatten gesagt, wir können es wohl mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Und dieses Bild in dem Psalm wird im Neuen Testament aufgegriffen für uns gläubige Christen, dass wir, wenn wir zu kämpfen haben, wenn Widerstände kommen, dann sollen wir nicht vergessen einmal, was Gott für uns getan hat und wie er für uns gesorgt hat. Wir sollen nie das Kreuz vergessen und Jesus, was er für uns getan hat und dass er uns Leben geschenkt hat, eine Versorgung bisher. Und wir sollen uns nicht auf das ausrichten, was erst vor Auge ist, sondern auf Gottes Stimme hören, sondern nicht vergessen, was er für uns getan hat und in dem Moment auf Gottes Stimme hören. Und weil das heißt hier, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht. Verstocken heißt eigentlich kurzsichtig werden. Keine Sicht mehr haben zusammen mit Gott, sondern nur deine menschliche Sicht vor Augen haben. Und da hast du Probleme. Da hast du Anfechtungen und nur das zu sehen und nicht mehr Gott zu sehen. Und Gott will gerade helfen. Aber wir sind aufgefordert, auf ihn dann auch zuzugreifen und auf seine Stimme zu hören. Ich weiß, wo ich so krank war, da stand ich auch öfters in der Versuchung, so ganz einfach Gott, wo bist du eigentlich? Und so weiter. Und die Frage darf man auch wohl ehrlich stellen, weil man kämpfen hat. Gar keine Frage. Aber du darfst nicht drin hängen bleiben. Und dann habe ich gesagt, Herr, und dann hat Gott immer wieder zu mir geredet. Und das hat mich festgehalten. Und das hat mir so geholfen, dass er zu mir geredet hat. Und ich brauchte eigentlich nur diese Entscheidung zu treffen, wieder mich immer daran festzuhalten. Herr, was du sagst, da halte ich mich drauf fest. Und dann habe ich mir so eigentlich auch durch diese schwere Zeit gespürt, ich bin von Gott getragen und ich kann mich an ihm festhalten. Er ist vertrauenswürdig und ich muss nicht kurzsichtig sein. Ich kann weitersehen als das, was ich nun gerade nur erfahre, auch wenn das ganz schlimm ist und schwer ist. Und das ist, was der Psalmist sagt, das ist was eine Herzenshaltung, die wir auch haben sollen. Weil es steht in Verheißung, wenn wir das tun, am Ende von diesem Psalm. Da steht, hier sagt Gott so zu dem Volk Israel, und ich hoffe, dass ich es nicht durcheinander gebracht habe. Ich muss das vielleicht noch einmal kurz schildern. Da ist ein ganzes Volk unterwegs. Gott hat es mit gewaltigen Wundern aus Ägypten geführt, hat es eine ganze Zeit versorgt in der Wüste auf übernatürliche Weise. Und an zwei Stellen wird es eindeutig auch noch an andere Stelle, aber hier werden zwei Stellen erwähnt, wo sie eigentlich alle Grund haben, auch zuversichtlich reinzugehen, wo sie aber Gott anklagen und die führenden Leute steinigen wollen und rebelliert haben. Und das war einmal, wo sie Durst hatte und sagt, wo kommt das Wasser her? Gott hat dafür gesorgt. Und wo sie vor einer Grenze standen, um ins verheißene Land zu gehen, sagt, nein, das geht nicht, weil da sind so viele, da ist so viel Widerstand. Und da waren sie kurzsichtig und haben nicht auf Gott gehört. Und dann sagt Gott am Ende von diesem Psalm, ja, so 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg wählt. Und die meine Wege nicht lernen wollen. Das ist doch schrecklich. Gott hat Gefühle. Gott fühlt. Er nimmt das wahr und hat so viel für sie getan. Und sie haben keine Reaktion oder die wenigste hat eine Reaktion von Dankbarkeit und von Anbetung und von Glaube, sondern viele haben nur auf sich gesehen und auf die Situation und sind Gott gegenüber ungläubig gewesen und ungehorsam gewesen. Dann sagte, und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meine Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und das Interessante in Hebräer 4 wird genau auch gesagt, dass wir als Christen nicht kurzsichtig sein sollten, so uns nicht durch Schwierigkeiten davon abhalten sollen, auf die Gnade Gottes zu sehen und ein Bekenntnis zu haben, Gott ist gut und er ist mein Herr, er ist mein Gott, ihm will ich anbeten und ihm will ich vertrauen, sondern nur kurzsichtig auf die Schwierigkeit zu sehen und ungehorsam zu sein und zu rebellieren gegen Gott. Auch wir werden davor gewarnt. Ist das wichtig? Das ist ganz wichtig, denn das ist die bestimmende Frage, ob du zu dieser Ruhe kommst. Und wo Ruhe ist, ist etwas Herrliches. Auch in dieser Gesellschaft, auch in dieser Welt. Ich bin immer richtig dankbar, wenn ich spüre, in dieser Zeit, ich bin ein Nachrichtenfreak. Ich weiß total gerne, was ist los. Ich brauche nur Deutschlandfunk anzusetzen. Ich würde sagen, 90% der Fälle interessiert es mir, was sie sagen. Unterschiedlichste Themen, finde ich interessant. Zack, 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 zack. Und ich könnte richtig, und was so mit dem Krieg auch geschieht, ich bete auch dafür, aber das finde ich total interessant, ich habe da auch eine bestimmte Meinung. Und so. Aber dann irgendwann, dann versuche ich das auch zusammen mit Gott zu tun. Sagen, Herr, du kennst mich, ich kenne mich selbst auch, ich habe die Neigung, das zu übertreiben. Und ich weiß nicht, ob das immer gut ist für mich auch. Ne? Und dann richtige Maßen haben. Wer von euch kennt solche Herausforderungen in Bezug vielleicht auf andere Dinge, ob es nun so, ich denke, dass wir sie alle kennen. Was interessiert mich, was hält mich, was beschäftigt mich, das kann auch mit Essen oder mit Trinken oder weiß ich was sein. Und dann ist es so schön, wenn ich dann spüre ich so, ich kann das zusammen mit Gott tun. Und manchmal kann ich ihm dafür danken, wir gucken zusammen. Und manchmal habe ich auch dieses Gespür und auch den eigenen Gedanken, hey, das ist nicht gut, du musst das nicht machen. Und dadurch hilft es auch, zur Ruhe zu kommen. Mitten in dieser Welt, mit seinem totalen Durcheinander, können wir Ruhe und Friede in unser Herz immer wieder haben, zur Ruhe kommen. Und wenn wir es nicht mehr schaffen würden, gedanklich zur Ruhe zu kommen, nicht mehr schaffen würden, dankbar zu sein vor wer wir sind durch Gott und eigentlich nicht mehr schaffen würden, ihm anzubeten, auf ihn zu vertrauen, auf seine Stimme zu hören, dann müsste das für uns große Warn, wie sagen wir es, Lampe sein, Rotlampe sein. Hör mal, ich muss wirklich zur Ruhe kommen. Ich muss meinen Blickwinkel verändern. Weil wenn wir diese Psalm sehen, dann ist es eigentlich so, sagt man, dann setzt sie wieder nicht zu meiner Ruhe kommen. Warum? Sie haben Gott nicht anerkannt als Gott. Sie haben ihm nicht angebetet. Also sie haben nicht geglaubt und nicht vertraut und sind nicht gehorsam gewesen, mit was gesagt wird. Sie haben nicht auf seine Stimme gehört. Sie waren kurzsichtig und darum haben sie auch das Verheißen nicht erlangen. Und für uns ist ein Leben mitten unter Bedrückung und Bedrängung ein Leben in der Fülle geplant. Auch schon in dieses Leben, mitten in den Schwierigkeiten, dass wir Ruhe und Friede in unser Herzen haben können. Dass wir uns geborgen wissen dürfen. Dass wir sicher sein dürfen. Aber das können wir nicht selbst machen, sondern das muss von Gott in unser Herz hineingelegt werden. Und das geht dadurch, dass wir ihm anbeten, dass wir Zeit nehmen, wie die Engel um Gott herum, uns vor Gott demütigen. Wertschätzung, Anbetung, Danksagung ihm bringen und das in unser Herzen tragen, mitten in die Dinge, die uns stören, mitten in die Sache, die uns durch Menschen oder Situationen uns nicht gefallen, mitten da drin. Und dann auf seine Stimme zu hören und da zu vertrauen und gehorsam zu sein. Und so werden wir auch in diese Ruhe hineinkommen. In 2. Petrus 1, Vers 2 und 3 heißt es, dass Gott uns die Gnade gegeben hat. Ich kann es mal so vorlesen. Das gehört eigentlich so zu den Bibelversen, die ich dann, ich habe immer ein bisschen so ganz genau, aber die finde ich immer so irgendwie. Ja, da weiß ich, oh, hier war Petrus irgendwo. Denn es ist eine wunderbare Verheißung. So, ich muss das mal. Da heißt es im 2. Brief von Petrus, Kapitel 1, da sagt er in Versen 2 bis 3, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesus Christus, unserem Herrn. Oder Jesus, unserem Herrn. So, wie kommt Gnade zu uns und Friede zu uns? Durch Erkenntnis. Man könnte auch sagen, durch das Hören auf seine Stimme. Ja? So, dann kommt es zu uns, was, wer Gott ist und was er uns durch den Herrn Jesus geschenkt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal genieße ich richtig und bin ich mir bewusst, sage, Herr, wenn da etwas ist, wenn da Sünde ist, rein genug bitte. Und ganz einfach zu sitzen und sagen zu dürfen, ich bin ganz sauber, ich bin ganz rein. Ich habe das vor kurzem in der Predigt auch schon gesagt. Das ist etwas, was man wirklich genießen kann, oder? Ist es nicht schön, kein schlechtes Gewissen haben zu brauchen? Wirklich ruhig sein können, alles ist gut. Warum? Durch die Erkenntnis von der Gnade Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi reinigt von alle Ungerechtigkeit. Auch die Dinge, die uns nachkommen wollen. Was Sabine auch gesagt hat, manchmal, ich habe wohl Dinge, die können wohl 20, 30 Jahre nach, hinter mir, ab und zu wollen sie noch ankloppen. Tok, tok, tok. Aber ich weiß, ich habe sie Gott gegeben. Das ist verarbeitet in dem Sinne. Aber es wird zurückkommen. Das Blut Jesu Christi reinigt von alle Ungerechtigkeit. Ist doch schön. So, durch die Erkenntnis Jesus uns Herr. Und da sagt er, alles, was zum Leben und zum Frömmigkeit dient, so dass